Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen, liebe Interessierte, zu einer neuen Episode bei unserem Podcast Hörenswertes im Bistum Erfurt. Haben Sie schon die Vorbereitungen für Weihnachten getroffen? Den Weihnachtsbaum gekauft, die Krippe aufgebaut? Vielleicht sind diesmal diejenigen gut dran, die das gern auf die letzte Sekunde schieben. Und ich gebe zu dieser Gruppe gehöre auch ich, Niklas Wagner, Leiter des Katholischen Forums im Land Thüringen. Ich möchte heute einmal sehr genau auf die biblischen Weihnachtstexte schauen. Was wollen Sie uns sagen? Welche Traditionen lassen sich auf Sie zurückführen, welche nicht? Und die große Frage am Schluss, wie sollten wir mit Bildern und Darstellungen umgehen, die nicht biblisch belegt sind? Das wird uns heute Paula Greiner-Bär erläutern. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Exegese und Theologie des Neuen Testaments an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Herzlich willkommen, Paula. Hallo. Weihnachtsevangelien im Plural, aber eigentlich trifft das ja nur auf zwei Evangelien zu. Nur Matthäus und Lukas berichten von der Geburt, von der Kindheit Jesu. Was sagt uns das denn über das Interesse an Jesu Geburt für die frühe Christenheit aus?
Ja, wahrscheinlich war das Interesse gar nicht so groß, wenn wir nur in diesen zwei Evangelien, die wir in der Bibel haben, von der Kindheit und auch von der Geburt vor allen Dingen berichtet bekommen. Das Markus-Evangelium, auch das Johannes-Evangelium kennen eben keine Kindheitserzählung. Die beginnen ja mit dem öffentlichen Wirken Jesu als Erwachsener, beziehungsweise vorgeschaltet noch mit Johannes dem Täufer. Und eben nur Matthäus und Lukas kennen diese Geburtsankündigung, die Geburt selber und dann eben auch die frühe Kindheit Jesu.
Wir gucken uns auch gleich nochmal an, wo genau sich Matthäus und Lukas unterscheiden voneinander. Aber gucken wir erstmal auf die Gemeinsamkeiten. Welches Anliegen verbinden die beiden denn mit ihren Kindheitserzählungen?
Also das ist vielleicht auch gleich so ein bisschen ein Dämpfer, wenn man über die Kindheitserzählung spricht. Also es ist kein biografisches oder auch kein wirklich historisches Interesse, das mit diesen Kindheitserzählungen verbunden ist, sondern es geht ja schon darin, dass die Evangelisten Matthäus und Lukas sie erzählen, darum ja die besondere Bedeutung Jesu darzustellen, ihn als Messias, als den neugeborenen König der Juden zu präsentieren.
Dann gucken wir uns doch mal den Lukas genauer an. Das könnte ja vielleicht die bekanntere Erzählung sein, das Evangelium, was jedes Jahr in der Christmette vorgetragen wird. Und das sind ja eigentlich zwei Geburtserzählungen drin, nämlich Johannes der Täufer und Jesus. Warum?
Genau, diese Erzählungen, die korrespondieren so ein bisschen miteinander. Johannes wird immer als der Vorläufer, der Wegbereiter von Jesus dargestellt. Deswegen muss er natürlich auch zuerst geboren werden irgendwie. Es wird auch erzählt, also er ist der Sohn von Elisabeth und Zacharias, die mit Maria irgendwie verwandt sind. Die schwangere Maria geht auch zu Elisabeth hin. Und Jesus ist der, ja, als Messias, der noch größere, den Johannes der Täufer dann auch ankündigt, verkündet und ihm sozusagen den Weg bereitet.
Bei Lukas gibt es dann auch noch diese Episode von dem 12-jährigen Jesus im Tempel. Was steckt denn eigentlich dahinter?
Ja, da könnte man sagen, dass das so ein bisschen die Verkündigung Jesu und seine Rolle später als Lehrer vorwegnimmt. Also er wird im Lukas-Evangelium relativ häufig als Lehrer vorgestellt, auch vor allem gegenüber den jüdischen Schriftgelehrten dann. Und es zeigt auch nochmal mehr die Parallelisierung auch mit Johannes dem Täufer, die ja auch in der Geburtsankündigung oder in diesen ja, frühen Momenten, auch wo Elisabeth und Maria noch schwanger sind, schon miteinander korrespondieren, dass die Tätigkeit Jesu als Lehrer dann nochmal der des Täufers vorangestellt wird. Also er überbietet ihn quasi wieder, könnte man sagen.
Dann, wenn wir jetzt zu Matthäus gehen, dem anderen Evangelisten mit Kindheitsevangelium, da lassen sich relativ klar vier thematische Abschnitte bestimmen. Zunächst mal geht es los mit einer langen Liste von Namen, nämlich dem Stammbaum Jesu. Was soll der denn aussagen?
Ja, der Stammbaum, der holt so ein bisschen die Vorgeschichte oder auch die Heilsgeschichte Israels, also die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel ein und läuft eben von Abraham über den König David auch auf Jesus zu, beziehungsweise eigentlich eher auf Josef, also als irdischen Vater von Jesus, was einfach zeigen soll, dass Jesus mit in diese Heilsgeschichte eingebunden ist und quasi der Höhepunkt dieser Heilsgeschichte Gottes mit dem Volk Israel auch ist. Und eben aber nicht nur mit dem Volk Israel, sondern mit allen Völkern, auch mit den Heiden, was so ein bisschen dadurch auch in die Heilsgeschichte beziehungsweise auch in diesem Stammbaum schon eingeholt wird, dadurch, dass eben an prominenten Stellen auch 4 Frauen genannt werden, was eigentlich relativ untypisch ist in solchen Stammbäumen, weil die immer sehr patriarchal beziehungsweise eben über die Männer in den Generationenfolgen dargestellt worden sind.
Welche Frauen sind das?
Das sind Tamar, Rahab, Ruth und Batseba. Batseba wird selber gar nicht namentlich genannt. Also die wird nur als Frau des Uriah bezeichnet. Also 4 alttestamentliche Frauen, die ja in der Rezeptionsgeschichte eigentlich immer alle marginalisiert worden sind, als Sünderinnen dargestellt worden sind, weil sie ja sich entweder prostituiert haben, verwitwet waren, genau, und damit eben eigentlich ja unrein oder eben sündig, als zu sündig galten. Und sie sind auch Fremde, sie sind nicht Israelitinnen durch ihre Herkunft, was eben wiederum zeigt, dadurch, dass sie genannt werden, dass diese Heilsgeschichte auch für, ja, eben in der Geschichte daraus gemacht, sündige Menschen gilt und aber auch für Fremde.
Dann hast du ja vorhin schon gesagt, es läuft auf Josef so ein Stück weit hinaus und der bekommt dann in diesem zweiten Abschnitt des Matthäischen Kindheitsevangeliums, Weihnachtsevangeliums, eine Botschaft von einem Engel im Traum übermittelt. Engel und Träume, das ist ja jetzt kein Alleinstellungsmerkmal des Matthäusevangeliums, oder?
Jein, also die Motive von Traum und Engelsankündigungen gibt es schon auch in anderen Texten, auch in alttestamentlichen Texten. Das Besondere hier in dem matthäischen Stil ist, dass diese Träume und auch die Verkündigung durch den Engel immer auch mit Schriftzitaten verbunden sind. Also auch da wird wieder deutlich, dass mit Jesus und mit dieser Ankündigung die Erfüllung dessen, was in der Schrift schon verheißen wird, zum Tragen kommt. Also Jesus ist das, oder mit Jesus erfüllt sich das, was in der Schrift schon verheißen wird. Und das kommt auch durch diesen Engel, den Josef im Traum hört, nochmal zum Tragen.
Und dann schließt sich bei Matthäus ja die vielleicht bekannteste Episode dieses Abschnitts an, die von den 3 Königen, die aber eigentlich laut Evangelium gar nicht Könige sind und auch gar nicht 3. Was soll diese Episode eigentlich sagen?
Ja, das ist vielleicht so, sage ich mal, auch wenn wir dann schon an die Krippendarstellung denken oder auch an die Sternsänger vielleicht, die spannendste Geschichte, zumindest finde ich sie immer am spannendsten, weil eben, wie du gesagt hast, es eigentlich von Königen ist gar nicht die Rede. Und auch da hat die Rezeptionsgeschichte irgendwie die Könige draus gemacht. Im griechischen Text steht einfach Magoi, also Magier, irgendwie Sternkundige, die ja dann auch diesen Stern aufgehen sehen, was vom Motiv her auch nicht untypisch ist, dass man irgendwelche besonderen Himmelserscheinungen eben mit der Geburt eines besonderen Menschen in Verbindung gebracht hat. Und sie machen sich dann auf den Weg. Ich hatte vorhin die Frauen schon angesprochen, die eben als Heidinnen oder auch als Fremde gelten. Auch die Sternkundigen kommen aus dem Osten, sind auch keine Israeliten, keine jüdischen Menschen. Und auch sie kommen zum neugeborenen König, dem Messias, und huldigen ihm. Und sie kommen über Jerusalem, sprechen da auch mit Herodes, dem, ja, sag ich mal, rechtmäßig irdisch gewählten König, und suchen aber den wahren König der Juden sozusagen. Und sie gehen zum Kind als Heiden. Herodes, seine Schriftgelehrten, das jüdische Volk geht nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Kernpunkt dieser Geschichte. Nochmal eben korrespondierend mit den Frauen auch, dass auch eben die Heiden, also die nicht zum Gottesvolk gehörenden Menschen damals auch schon zu diesem Jesus von Nazareth gekommen sind.
Den Abschluss dieses Abschnitts in Matthäus Evangelium bildet die Erzählung von der Flucht nach Ägypten und dem Kindermord in Bethlehem. Wie würdest du das einordnen, diese beiden Elemente?
Ja, diese Geschichte ist, glaube ich, also sowohl historisch die schwierigste als auch inhaltlich, einfach durch diese Kindermorderzählung. Also historisch ist weder die Flucht nach Ägypten noch eben dieser Kindermord auch einzuordnen oder könnte man sagen, es ist nicht belegbar. Da haben wir eine ganz starke Parallelisierung zur Mose-Erzählung. Also dass Jesus auch in diesem Abschnitt als der neue Mose präsentiert wird. Auch da mit der alttestamentlichen Figur haben wir eben den Weg von beziehungsweise nach Ägypten und aus Ägypten raus. Und da haben wir da eine starke Parallelisierung hin zu Jesus, dass Jesus eben auch diesen prophetischen Charakter hat und als neuer Mose dargestellt wird. Und der Kindermord ist dann eingefügt in diese Ägypten-Erzählung sozusagen, eben als Grund dafür, dass die Familie nach Ägypten zieht, um vor diesem schrecklichen Herodes, der eben diesen Kindermord zumindest der Erzählung nach eben veranlasst, dass sie davor fliehen.
Das heißt, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, was du über Matthäus gesagt hast, habe ich jetzt so rausgehört, es geht darum, dass Matthäus in seiner Kindheitserzählung eigentlich auch schon Motive vorwegnimmt, die sich durch sein Evangelium hindurchziehen, beziehungsweise an anderer, späterer Stelle wieder auftauchen, oder?
Ja, genau. Also das finde ich am Matthäus-Evangelium tatsächlich das Faszinierende, dass eben in der Kindheitserzählung diese Motive der Heilsgeschichte und auch des universalen Heils, das den Menschen zugesagt wird, eben für die Heiden gilt. Das kommt auch in der Namensnennung mit Immanuel zum Tragen. Also das wird auch beschrieben im Text. Immanuel heißt einfach Gott mit uns, dieser hebräische Name, oder Gott mit euch. Und im 28. Kapitel dann, also ganz am Ende vom Matthäus-Evangelium, wird das nochmal dadurch aufgegriffen, dass Jesus dann zu seinen Jüngern, als er sie aussendet, zur Mission schickt, sagt, ja, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Also da wieder eben diese Zusage, Gott mit uns und ich bin bei euch. Und auch da werden dann die Jünger und Jüngerinnen, die Jesus losschickt, Menschen zu taufen in aller Welt. Also alle Völker werden getauft. Und auch da sind eben dann die Heiden wieder mit reingenommen.
Wenn wir jetzt nochmal auf Matthäus und Lukas schauen, welche Gemeinsamkeiten haben die beiden in ihren inhaltlich auch unterschiedlichen Weihnachtserzählungen?
Also gemeinsam haben sie ja die Jungfrauengeburt. Das ist natürlich historisch und dogmatisch auch immer nicht so ganz einfach einzuordnen. Aber die Erzählung eben, dass Jesus von der Jungfrau Maria geboren wird oder diese Überzeugung durch Geistzeugung. Also Maria empfängt das Geist durch die schöpferische Kraft und Macht Gottes, durch den Geist. Und das heißt auch eben durch das Wirken des Heiligen Geistes erwartete sie das Kind. Das ist dieses Motiv ist in beiden Kindheitserzählungen parallel. Und auch der Geburtsort Bethlehem. Auch das leider wieder nicht ganz einfach historisch einzuordnen, ob es tatsächlich in Bethlehem war. Aber zumindest nennen beide Erzählungen Bethlehem als den eigentlichen Geburtsort.
Wir gucken nachher auch nochmal drauf, was jetzt eigentlich historisch zutreffend, was nicht ist. Vorher aber nochmal nach den Gemeinsamkeiten, jetzt mal auf die Unterschiede. Worin unterscheiden sich Matthäus und Lukas?
Also zum einen haben wir ja vorhin auch schon relativ ausführlich über den Stammbaum gesprochen, den Matthäus beschreibt und eben dieser Geburts- und Kindheitserzählung oder eigentlich seinem ganzen Evangelium vorwegsetzt, um eben zu zeigen, dass Jesus in diese Heilsgeschichte mit eingewoben ist. Lukas kennt auch so einen Stammbaum, allerdings nicht in der Kindheitserzählung. Also die kommt dann erst im dritten Kapitel, wenn das öffentliche Wirken Jesu beginnt. Und er beginnt auch nicht bei Abraham, also bei dem Erzvater, dem eben Nachkommen und Land verheißen worden ist im Alten Testament, sondern er beginnt mit Adam, also dem ersten Menschen oder man könnte sagen dem Stammvater aller Menschen. Das wäre ein Unterschied. Und dann auch die Heimat der Familie. Also im Lukas-Evangelium haben wir relativ ausführlich berichtet, dass die Familie vor der Geburt eigentlich in Nazareth ansässig ist. Also deutlich nördlich von Bethlehem. Es sind mindestens eine Tagesreise entfernt. Also es ist auch heute in der realen Geografie noch eine relativ große Entfernung für das Land. Und sie ziehen von Nazareth eben nach Bethlehem, wo Jesus dann geboren wird. Und
wegen dieser Volksschätzung, die da im zweiten Kapitel von Lukas angeteasert wird.
Genau. Ich glaube, da kommen wir nachher auch noch kurz drauf zu sprechen. Und bei Matthäus ist die Familie oder sind Maria und Josef schon in Bethlehem? Also da wird kein Umzug berichtet oder wo sie sonst hergestammt haben sollten, da sind sie einfach in Bethlehem schon vor Ort.
Was mir auch noch auffällt, Matthäus stellt Josef in den Mittelpunkt und Lukas Maria. Ist ja auch ein wesentlicher Unterschied. Wie würdest du den erklären?
Ja, ob sie tatsächlich so im Mittelpunkt stehen, unbedingt weiß ich nicht. Das Spannende ist natürlich, dass die ganze Unterhaltung im Matthäusevangelium zwischen Engel bzw. im Traum, ob es wirklich eine Unterhaltung ist, ist ja narratologisch nicht so ganz klar, aber genau, der Engel spricht zu Josef. Und das könnte daran liegen, oder zumindest vermute ich, dass es daran liegt, dass eben durch diesen Stammbaum, der ja auf Josef als irdischen Vater von Jesus zuläuft, eben diese davidische Herkunft, also die auch mit dem Geburtsort Bethlehem verbunden wird, dass das nochmal stärker betont werden soll. Dass dann Maria im Lukas-Evangelium diejenige ist, die vom Engel direkt die frohe Botschaft bekommt und auch die Verbindung zu Elisabeth und Zacharias wieder würden da eher den Fokus in die Richtung lenken, dass Maria diejenige ist, über die diese davidische Abstammung vom König David herkommt.
Es gibt also Unterschiede in den Darstellungen bei Matthäus und bei Lukas. Was würdest du raten, wie sollten wir damit umgehen?
Beides aufmerksam lesen, würde ich erst mal sagen. Und beides auch in ihren Erzählungen wertschätzen. Also ich finde es ganz spannend, eben wenn wir dann vielleicht auf die Krippendarstellung auch noch mal zu sprechen kommen, dass ja doch irgendwie diese Geschichten dann zusammengekommen sind in den Darstellungen. In unseren Krippen, also die Hirten, die haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, die bei Lukas kommen, das sind auch eher Heiden oder könnten als heidnische Menschen gedeutet werden, die zur Anbetung kommen und dem Kind huldigen, im Unterschied dann eben zu den Königen. Und das bringen wir alles in unseren Krippen zusammen. Also wir haben Könige, vielleicht erst ab dem 6. Januar, aber sie kommen irgendwann auf dem Domplatz. Hier in Erfurt stehen sie schon in der Krippe und dann aber eben auch die Hirten mit ihren Schafen.
Dann gucken wir, wir kommen gleich zu den Krippen, aber vorher nochmal, was stimmt denn jetzt, was stimmt nicht historisch gesehen? Was ist da zutreffend und was ist theologische Deutung?
Genau, ich habe vorhin schon mal den Begriff Jesus von Nazareth ins Spiel gebracht und nach dem Lukas-Evangelium ziehen Maria und Josef ja eben auch von Nazareth nach Bethlehem aufgrund dieser Steuerschätzung bzw. dieser Volkszählung. Es ist relativ wahrscheinlich oder zumindest wahrscheinlicher, dass Jesus tatsächlich wohl in Nazareth oder in der Umgebung von Nazareth und nicht in Bethlehem geboren worden ist. Das ist immer eine schwierige Aussage, wenn Bethlehem so tradiert ist und auch heute vor Ort in Bethlehem natürlich entsprechend auch der Pilgerort lebt sozusagen und die Leute dahin pilgern. Aber wahrscheinlicher ist eben, dass der eigentliche Geburtsort bei Nazareth oder in Nazareth liegt. Ja, auch die Geburt zur Zeit des Herodes, beziehungsweise dann eben mit dieser Steuerschätzung, ist ein bisschen schwierig. Also Herodes war von 37 bis 4 vor Christus an der Macht oder war seine Regierungszeit. Und wenn wir immer sagen, ja, Jesus ist im Jahr 0 geboren, Herodes ist aber schon 4 vor Christus nicht mehr im Amt, ist die Frage, wann setzen wir da eigentlich die Zählung tatsächlich an? Und wenn man dem lukanischen Text eben folgen will, mit der Steuerschätzung dann durch Quirinius, also als Statthalter, haben wir auch da die Schwierigkeit, dass er ab 6 nach Christus erst Statthalter von Syrien war.
Also keinesfalls zeitgleich mit Herodes.
Genau. Und da ist dann die Frage, wie kriegen wir das zusammen, wenn wir fast einen Unterschied von 10 Jahren haben zwischen den beiden Regierungszeiten.
Dann gucken wir nochmal auf die Krippendarstellungen. Es kommen ja die Hirten, die Könige,
Da haben wir jetzt ja die Ursprünge, woher das kommt, jeweils so ein bisschen erörtert. Aber es kommen eben auch eigentlich Ochs und Esel an die Krippe oder sind schon da. Woher kommen denn die? Von denen war ja bisher noch keine Rede.
Genau, die kommen tatsächlich also in den Geburts- und Kindheitserzählungen von Matthäus und Lukas gar nicht vor oder sie werden nicht erwähnt. Auch die Schäfchen mit den Hirten, die ja gerne niedlich in die Krippen mitgestellt werden, werden nicht erwähnt. Es gibt zwei Ansätze, wie die auch durch Texte oder traditionell in die Krippen gekommen sind sozusagen. Es ist einmal entweder über die apokryphen Kindheitsevangelien, zum Beispiel das Pseudo-Matthäus-Evangelium, also apokryphe Texte sind jene, die, ja, sag ich mal, biblischen oder auch einen Charakter dahingehend haben, als von der Textgattung her als Evangelium anerkannt zu werden, die aber eben heute in unserer Tradition oder in unseren heutigen Bibeln eben nicht vorkommen. Also das sind Texte aus dieser Zeit, manche ein bisschen jünger, die sich eben in der Tradition nicht durchgesetzt haben weiter. Und an so einem apokryphen Evangelium, eben dem sogenannten Pseudo-Matthäus-Evangelium, werden Ochs und Esel tatsächlich genannt. Und da kann ich auch gern mal zitieren aus dem Text. Am dritten Tag der Geburt unseres Herrn Jesus Christus ging die allerseligste Jungfrau aus der Höhle heraus, begab sich in den Stall und legte ihren Knaben, den Ochs und Esel anbeteten, in eine Krippe. Also da steht im Text, werden Ochs und Esel genannt, die eben dann auch ja, neben der Krippe liegen und anbeten.
Und du hast eben noch von der zweiten Deutungsmöglichkeit oder zweiten Schriftanknüpfung gesprochen.
Genau, das ist dann die vielleicht etwas prominentere aus dem Prophetenbuch des Jesaja, wo auch zumindest der Ochse genannt wird und auch der Esel, die eben bei der Krippe des Herrn sind. Und ja, die sind, die auch die Einsicht haben oder die Erkenntnis haben, dass Jesus jetzt der Messias, der erwartete König ist.
Mit den Krippendarstellungen verbindet sich ja oft auch das Bild von Maria und Josef als einem sehr armen Ehepaar. Mhm. Stimmt das?
Das ist ja auch eher relativ unwahrscheinlich. Also diese Armut kommt meistens durch dieses Krippenmotiv mit rein, dass sie eben nicht mehr hatten, als Jesus in eine Futterkrippe legen zu können. In anderen Textstellen, vor allem auch im Matthäusevangelium, erfahren wir relativ undeutlich, aber es steht drin, dass Josef einen Beruf hatte und wohl im Handwerkerbereich war. Oft hört man so, er war Zimmermann, mag sein, also irgendwas Handwerkliches auf jeden Fall. Und damit kann man sagen, dass sie schon auch ein regelmäßiges Einkommen hatten und wohl eher nicht, sag ich mal, zur untersten Gesellschaftsschicht gehörten. Und dass sie das Kind in eine Krippe legen mussten, wodurch eben dieser Armutsaspekt reinkommt, der wird im Lukas-Evangelium selbst eigentlich ausgeräumt, weil in den Herbergen, wo sie eigentlich angefragt hatten, was sie sich vielleicht auch hätten leisten können, eben kein Platz war.
Was heißt das denn jetzt für unsere Krippendarstellung? Fragen sich vielleicht auch diejenigen, die uns gerade zuhören. Müssen wir jetzt erstmal einmal die Krippen komplett neu aufbauen und alles von bisher über Bord werfen?
Nein, auf gar keinen Fall würde ich das machen. Ich werde meine Krippe auch aufstellen und auch mit Ochs und Esel und mit den Schafen und mit allem, was dazugehört, so in unseren Krippendarstellungen. Wie gesagt, ich glaube, es ist gut, wenn man sich auch immer mal wieder bewusst macht, dass die Texte eben in diesen Krippendarstellungen zusammenkommen und auch gemischt werden. Dass nicht alles unbedingt historisch ist und dass es aber trotzdem ja dazu beiträgt, eben diese Besonderheit des Kindes und die Botschaft, die damit auch verbunden ist, das Heil für die Menschen, das Licht, das in die Welt kommt, auch in einer gewissen Armut, also in einer gewissen Menschlichkeit. Das kann man in seinen Krippen darstellen. Warum nicht?
Dann ganz herzlichen Dank, Paula, für diese Hintergründe und auch dafür, dass wir jetzt keine Bilderstürmerei oder Krippenstürmerei anzetteln müssen.
Sehr gerne.
Liebe Hörerinnen und Hörer, am Schluss dieser letzten Podcast-Episode im Jahr 2024 danke ich Ihnen im Namen des gesamten Teams hinter Hörenswertes im Bistum Erfurt für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie konnten hier regelmäßig etwas für sich mitnehmen und Neues erfahren. So freue ich mich, wenn Sie uns auch in 2025 begleiten. Die erste Episode wird dann gleich am 3. Januar veröffentlicht. Nun wünsche ich Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.